Von diesem Gott möchte ich euch und Ihnen jetzt erzählen. Liebe Gemeinde, wer kennt diese Geschichte nicht? Jesus speist mit nur 5 Broten und 2 Fischen eine Menschenmenge von über 5000 Leuten, die ihm auf den Berg gefolgt sind, um ihm zuzuhören. Und bei den 5000 wurden laut Bibeltext nur die Männer geschätzt. Wir können also davon ausgehen, dass eine bedeutend größere Menschenmenge Jesus zugehört hat, vielleicht über 10.000 Leute. Das entsprach der damaligen Einwohnerzahl einer ganzen Region. Übertragen auf heutige Bevölkerungsverhältnisse würde ein Fußballstadion vermutlich für so viele Leute nicht ausreichen. Das Interesse an Jesus war so gesehen vergleichbar mit dem heutigen Hype um die Weltmeisterschaft. Ja, zumindest in Frankreich und Kroatien. Um eine solch große Menschenmenge, eine Gesellschaft damals zu verköstigen, musste man schon 200 Denare locker machen, heißt es im Bibeltext. Das sind nach heutigem Geld rund 15.000 Euro, also so bei 10.000 Menschen etwa 1,50 Euro pro Person. Und das reicht ja kaum für ein Abendbrot. So viel Geld hatte natürlich keiner dabei. Und der nächste Bäckerladen wäre vermutlich auch überfordert gewesen. Viele von uns haben diese Geschichte oft gehört und kennen auch die Auslegungen dazu. Zum Beispiel die inhaltlichen Übertragungen des Textes. Jesus macht uns geistlich satt. Er ist das Brot des Lebens. Er will, dass kein Mensch hungern muss. Oder auch die kritischen Interpretationen. Zum Beispiel, durch Jesu Brotsegen hätten etliche Leute begonnen, ihre mitgebrachten Lebensmittel untereinander zu teilen. Nur, dass die Bibel hier nicht von einem geplanten Picknickausflug zum Open-Air-Gottesdienst spricht, sondern von einer spontanen Aktion, nachdem Jesus mit dem Boot an diesem Ort angekommen war. So lässt sich also das Phänomen dieser Berichte von den großen Speisungswundern in der Bibel, die ja mehrfach vorkommen, nicht so einfach wegdiskutieren. Und wir können darüber nachdenken, was Jesus uns damit sagen möchte. Da gibt es nun viele Aspekte, aber in der heutigen Betrachtung des Textes möchte ich den Fokus auf ein kleines Detail lenken, über das man möglicherweise schnell hinwegliest. Da sagt Andreas, der Bruder von Petrus, zu Jesus: Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische dabei. Darum soll es heute gehen. Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische dabei. Es geht um den Jungen, denn seine Lebensmittel werden zur Lösung des Problems. Ein Kind oder ein Jugendlicher wird auf einmal zur Schlüsselfigur der Geschichte. Das passt so gut zu Jesus. Nicht die Mächtigen, nicht die Großen und Erfahrenen, nicht die Manager sind die Auserwählten, die Jesus zu sich ruft und in seinen Dienst stellt. Es sind oft die Schwachen, die Armen, die Kleinen. Diesmal ist es ein Junge. Ich erinnere mich daran, dass auch ich als 14-Jähriger gläubig geworden bin und habe mich gefragt, wie der Junge im Bibeltext wohl dieses Erlebnis empfunden haben könnte. In meiner Fantasie habe ich mir überlegt, dass er vielleicht einige Jahre später, viele Jahre später, als Christ dann genau zu dieser Erfahrung eine Predigt in seiner Gemeinde gehalten hat. Und eben diese Predigt habe ich euch heute mitgebracht und möchte sie mal vortragen. Haben die also ausgegraben bei archäologischen Untersuchungen. So, liebe Schwestern und Brüder, heute erzähle ich euch von meiner ersten Begegnung mit unserem Herrn Jesus Christus. Es war im Frühjahr vor 41 Jahren. Ich war damals 12 Jahre alt und musste schon kräftig zu Hause mithelfen. Mein Vater war Schmied. Aber da ich der Jüngste von uns Kindern war, musste ich nur manchmal bei ihm in der Werkstatt mitarbeiten. Denn das war noch zu gefährlich. Stattdessen half ich meiner Mutter bei der Hausarbeit. An dem Tag, von dem ich euch berichte, war Markt. Und ich hatte die Aufgabe, Brot und Fisch für die Familie einzukaufen. Mutter hatte mir das Geld für fast eine ganze Woche anvertraut und ich war sehr stolz darauf. Als ich gerade die 5 Brote und 2 Fische im Korb hatte, hörte ich, wie am Hafen eine Unruhe entstand. Viele Menschen liefen zusammen. Ein Schiff war angekommen. Und ein Mann, der von Bord gegangen war, wurde von allen umringt. Dann lief er durchs Dorf in Richtung der Berge und alle Leute folgten ihm nach. Es wurden immer mehr, die zusammengerufen wurden und aus ihren Häusern kamen. Und auch aus anderen Orten der ganzen Gegend kamen Menschen Massen. So viele Leute hatte ich noch nie auf einem Haufen gesehen. Meine Eltern mussten diesen Aufmarsch auch bemerkt haben, aber ich konnte sie nirgends sehen. Sie waren leider eher ablehnend gegenüber der Religion eingestellt und gehörten zu den wenigen, die ihr Haus nicht verließen. Dann kam der Mann, der vom Schiff ausgestiegen war, auch bei mir vorbei und unsere Blicke begegneten sich. Diesen Blick habe ich mein Leben lang nie vergessen. Er war voller Sanftheit, Wärme und Liebe. Und dieser Blick ging mir wie ein geschärftes Schwert durch den Körper in die Tiefe meines Herzens. Irgendetwas in mir sagte, das ist Jesus. Der Jesus, von dem die Leute dauernd reden. Das muss er sein. Und so ging ich nicht zurück zu unserem Haus, sondern folgte an diesem Tag Jesus nach. Es kam mir vor wie eine Gelegenheit, die vielleicht nie wieder in meinem Leben eintreten wird. Erst nach so 2-3 Stunden erreichten wir einen Hang an der Flanke des Berges und dort setzten sich alle. Ich dachte zuerst, Jesus würde nun eine Predigt halten, aber das tat er gar nicht. Warum er wohl so weit mit dem ganzen Volk gelaufen war? Inzwischen waren alle Leute ziemlich hungrig, denn keiner wusste ja, wie lange diese Aktion dauern würde. Es gab Diskussionen zwischen Jesus und seinen engsten Freunden, wie die vielen Leute etwas zu essen bekommen könnten. Plötzlich kam Jesus zusammen mit einem anderen Mann auf mich zu. Er bat mich, ihm meinen Korb mit dem Essen zu geben, der doch für unsere Familie war. Im ersten Moment wollte ich weglaufen, aber das tat ich nicht. Ich vertraute Jesus und gab ihm den Korb. Himmel, dachte ich, was würden wohl Vater und Mutter sagen? Jesus sprach ein Dankgebet und verteilte die Sachen an die Leute in seiner Nähe. Ich konnte meinen Mund nicht mehr schließen. Das Brot und die Fische wurden nicht weniger. Jeder konnte immer wieder etwas an den Nächsten abgeben, nachdem er etwas davon abgebrochen hatte. Als alle satt waren, wurden noch Körbe mit Resten gesammelt. Das war viel mehr, als es zuvor gewesen war. Dann kreuzten sich noch einmal unsere Blicke. Jesus zwinkerte mir zu, als ob er sagen wollte, ab heute sind wir Freunde. Die Leute waren völlig überwältigt und enthusiastisch, als sie dieses Wunder erlebten. Doch Jesus zog sich dann schnell zurück und war auf einmal verschwunden. Danach war ich noch wie benommen von dem, was ich erlebt hatte. Ich machte mich auf den Heimweg und nahm meinen Korb wieder mit, der übervoll mit Brotstücken war. Es war fast schon dunkel, als ich an unserer Schmiede ankam. Ich hörte schon von draußen, wie mein Vater schrie, wenn der Bengel nach Hause kommt, dann kann er was erleben. Ich hab schon den Lederriemen in der Hand. Mutter sagte, vermutlich hat er unser sauer verdientes Geld verloren und traut sich nicht nach Hause oder die Lebensmittel sind ihm in den Dreck gefallen, diesem Nichtsnutz. Mit klopfendem Herzen öffnete ich die Tür und schob den Korb vor mir her. Ich habe Jesus von Nazareth getroffen, sagte ich, und habe viel mehr mitgebracht, als ihr mir aufgetragen hattet. Da sahen meine Eltern den Korb und schauten sich ratlos an. Dann erzählte ich ihnen die ganze Geschichte und vor allem von dem Mehr, das ich mitgebracht habe. Mehr als nur Brot. Und davon möchte ich euch auch jetzt erzählen. Erstens, da war ein Mehr an Liebe. Jesus ist kein knausriger Gott. Er ist nicht der Spielverderber Gott, der uns knapp halten will. Jesus gibt uns reichlich zu leben. Er ist um die Menschen besorgt. Damit ist vor allem seine Liebe gemeint. Im 2. Korintherbrief von Paulus heißt es, Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden. Manche Theologen versuchen ja, die Gnade Gottes knapp zu machen. Nur mit knapper Not und eigenen Anstrengungen kommen wir zur Vergebung bei Gott. Das Leben scheint wie ein ewiges K.O.-Verfahren, wie bei der WM, wenn man im Halbfinale gescheitert ist, wie Belgier, tut mir leid, dann ist es halt vorbei. Und dieses K.O.-System entscheidet dann darüber, ob man ausscheidet oder ein Gottesspiel dabei bleiben darf. Der Überfluss der Brote in unserer Geschichte symbolisiert aber die Theologie Jesu ganz anders. Er sagt uns, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und volle Genüge. Ich bin gekommen zu retten und nicht um zu richten. Das viele Brot steht dafür, dass Gott sein Volk versorgt. So wie in der Wüste das Volk Israel mit Brot vom Himmel gespeist wurde. Uns wird nichts mangeln, er schenkt uns voll ein, so heißt es im 23. Psalm. Das Glas ist weder halb voll noch halb leer. Es ist randvoll und es läuft sogar über. Jesus lässt uns nicht im Stich. Seine Liebe ist nicht nur eine wackelige, knappe Angelegenheit, sondern überströmend und unverzehrbar für uns vorhanden. Noch ein zweites. Zweitens, da war ein Mehr an Vertrauen. Das war absolut kein leichter Schritt, den Korb an Jesus abzugeben. Was wäre wohl meinem Vater eingefallen, wenn ich mit leeren Händen nach Hause gekommen wäre? Die Übergabe des Korbes steht für den entscheidenden Schritt des Vertrauens. Sie steht dafür, dass wir unser Leben in Jesu Hände übergeben sollen. Da gab es auch nichts zu diskutieren. Also in Jesus wäre es vielleicht auch okay, wenn du erstmal zwei Brote und einen Fisch nimmst und dann sehen wir mal weiter. Mit der Übergabe des Korbes begann für mich ein Wagnis. Ich ließ mich vollkommen auf Jesus ein und vertraute ihm das Wichtigste an, das ich dabei hatte. Überlegen Sie mal, was für Sie vielleicht das Wichtigste ist. Jetzt haben wir keinen Korb mit Brot dabei, aber vielleicht sind es Lebenspläne oder andere Dinge, die wir in unserem Leben mit uns haben und die wir ihm anvertrauen können. Kompromisse waren dabei nicht möglich. Das heißt, wir sollen nicht länger nur interessierte Zuschauer im Dunstfeld von Jesus und dem Glauben sein. Nicht nur Zuschauer, wie sie im Stadion sitzen, sondern wir sollen Jünger Jesu werden. Dieses Vertrauen hat sich für mich wirklich gelohnt. Nach diesem ersten Schritt merkte ich, dass ich weitere Schritte gehen kann. Die Brücke trägt und wackelt nicht. Mein Leben steht auf festem Grund, dem ich vertrauen kann. Mehr als den vielen Versprechungen, denen wir sonst so hinterherlaufen. Doch das Handeln und Reden Jesu hatte auch etwas Provokantes. Ich frage mich manchmal, warum so viele dieser 10.000 Leute nach diesem Tag seine Botschaft nicht annehmen wollten und sich sogar gegen ihn wandten. Wir kennen die Berichte, dass ihn viele Menschen danach verlassen haben und nur einige ihm treu geblieben sind. Drittens, da war ein Meer an Leben. Auf dem Berg hatte jeder auf eine Predigt gewartet. Doch statt mit vielen Worten predigte Jesus mit Taten. Er machte alle satt. Das erinnert mich noch einmal an das Jesus-Zitat, was uns Johannes überliefert hat. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Jesus hat oft geredet, aber er hat auch oft gehandelt. Damit sagt er uns, seine gute Botschaft ist nicht allein eine Kopfsache, kein theoretischer Trost für den Kopf, wenn das praktische Leben mal unglücklich verläuft. Keine Vertröstung auf ein Paradies in der Ewigkeit. Nichts für abstrakte Denker und religiöse Analytiker. Jesus zeigt mit den ganz praktischen Zeichenhandlungen, die er vollbringt, dass wirklich ein neues Leben anbrechen kann. Jetzt und sofort. Ein Leben in der Nachfolge Jesu. Ein Leben, das sich lohnt und erfüllt ist. Ein Leben, das einen Sinn hat und mit dem man etwas in Gott erleben kann. Ein Glauben, in dem gleichermaßen ein fühlendes Herz, ein denkender Kopf und ein hungriger Bauch gefüllt werden sollen. Dieses Leben fing für mich an diesem Tag an, an dem Jesus durch unser Dorf kam. Und ich habe keine Stunde bereut, dass ich seinem Weg auf dem Berg gefolgt bin, ihm dann vertraut habe und ihm das Wertvollste übergeben hatte, was ich bei mir hatte. Mehr noch, mein Leben. Amen. Soweit die Predigt von unserem Freund vom See Genezareth. Aber noch einmal kurz zurück in unsere Zeit. Natürlich wissen wir nicht, wer dieser Junge war. Aber vielleicht ist seine Geschichte tatsächlich ganz ähnlich gewesen. Also ich habe mich in der Vorbereitung der Predigt gefragt, warum ging da ein Kind mit auf den Berg? Offensichtlich ohne Begleitung, wo waren denn seine Eltern? Und warum trug er so einen großen Einkauf bei sich? Ja, was wollte er mit den Lebensmitteln? Gut, vermutlich sollte er sie irgendwie transportieren. Und was wäre wohl passiert, wenn er ohne diese Sachen angekommen wäre an seinem Ziel? Und wie könnte dieses Wunder sein weiteres Leben geprägt haben? Dieses kleine Detail in der Geschichte erzählt also viel mehr, als es allein der kurze Text aus dem Bibeltext so aussagt. Dieser Satz, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische dabei. Der Junge lehrt uns, Jesus zu suchen, ihm zu vertrauen, das Wertvollste ihm zu überlassen um mit vollen Körben zurück ins Leben zu gehen. Wir finden in der Bibel viele solche Juwelen, die in Nebensätzen versteckt sind. Ich möchte anregen, öfter mal nach solchen Juwelen in den Details der Bibeltexte zu suchen. Es sind oft Randbemerkungen, über die man leicht hinwegliest, die aber erst lebendig werden, wenn wir uns vorstellen, was sie eigentlich bedeuten. Matthias Klever hat letzten Sonntag solche Kleinigkeiten aus der Berufungsgeschichte des Kämmerers aus Äthiopien zum Beispiel erwähnt. Auch gibt es in den Evangelien noch viele Anspielungen zum Alten Testament, die zusammengesehen den Sinn des Textes noch deutlicher werden lassen. Zur Speisung der 5000 gehört zum Beispiel das Manna in der Wüste, also mit dem Israel von Gott versorgt wurde. Und es gibt noch eine vergleichbare Geschichte, die Brotvermehrung des Propheten Elisa im 2. Königebuch. Ich will das hier aber nicht ausführen, sonst wird das ein Gottesdienst mit Verlängerung und Elfmeterschießen. Aber vielleicht achten wir gar künftig etwas mehr auf die verborgenen Schätze in der Bibel. Sie können ja zum Beispiel auch einmal versuchen, den Bericht der Speisung der 5000 aus der Perspektive des Philippus zu erzählen. Erinnern Sie sich? Dessen Vertrauen wurde von Jesus getestet. Ich sag mal so, die Inhalte der Bibel sind für mich manchmal wie ein Nescafé-Granulat. Kennen Sie das, dass dieses Pulver, na, mit dem man sich so Kaffee anrühren kann? Wie ein Nescafé-Granulat, wenn Sie das pur essen mit dem Löffel, dann ist es eine ziemlich trockene und hustenreizfördernde Angelegenheit und schmeckt auch nicht sonderlich gut. Nescafé entfaltet seine Wirkung nämlich erst dann, wenn man das Pulver mit Wasser mischt. So ähnlich ist es auch mit der Bibel. Das Wasser ist die heilige Geisteskraft, die die Texte wieder lebendig werden lässt, sie in ihrer damaligen Zeit verstehen lässt und in das heutige Leben übersetzt. Ich wünsche Ihnen und euch viel Freude bei der Schatzsuche und beim Kaffeegenuss in der Bibel. Amen.